Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Komm, dann legen wir direkt los. Bastian Kunkel ist zu Gast von Versicherung mit Kopf. Du bist Versicherungsvermittler, so. Vermittler, da klären wir später. Aber wir müssen jetzt erstmal so die Daddy-Ecke hier aufmachen, weil du hast mir in der Mail vorher geschrieben, dass du bald Vater wirst. Und jetzt gebe ich dir einfach mal die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen als einen erfahrenen Vater, der jetzt schon 6 Wochen lang Vater ist und die ersten Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Es ist unglaublich, oder? Bist schon schwer nervös? Bist du aufgeregt, was da jetzt auf dich zukommt, oder?
Selbstverständlich. Also ich bin tatsächlich aufgeregt. Ich freue mich drauf. Es ist ein Wechselbad der Gefühle und zwar jeden Tag aufs Neue. Mhm. Und ich glaube, die Frage, die ich jetzt schon vielen anderen gestellt habe, die ich auch dir stellen möchte, ist die folgende. Und zwar, was hättest du dir gewünscht, dass dir jemand vorher gesagt hätte?
Ja, ja. Das ist ja eh, ja, das ist ja eh krass, ne? Weil man ja immer eigentlich dieselben Sachen hört, ne? Und dann wieder feststellt, okay, ja, ne, irgendwie haben sie alle recht. Also kurz bevor ich Vater wurde, sagte jemand, der Vater wurde, frisch Vater wurde, zu mir: Ach, übrigens, alles, was die anderen Leute sagen, das stimmt übrigens, ne? So. Und dann, ne? Und dann dachte ich mir, ja, natürlich stimmt das. Das ist ja keine weltweite Verschwörung der Väter, die jetzt irgendwie frisch Vater werden. Aber es ist, man hört ja eigentlich immer dieselben Sätze, so, oh, die erste Zeit ist schon krass, hui, ist schon heftig, alles verändert sich komplett und sowas, ne? Und das stimmt auf eine gewisse Art und Weise auch, ne? Und ich würde aber sagen, dass bei mir so war, die ersten 4 Wochen waren richtig krass, ne? Wo man wirklich denkt, hey, mein Gott, muss ich jetzt mein Leben lang hier auf einem Gummiball verbringen und das Kind beruhigen und hier rumhüpfen, ne? Das restliche Leben, diese Angst hat man. Und irgendwann kommen so kleine Gamechanger, ne? Dann entwickelt sich das Kind, guckt schon mal so ein bisschen rum, findet mehr Sicherheit und so weiter. Und dann ist es echt so, dass ich froh war, dass meine Frau sich vorher mit den Utensilien auseinandergesetzt hat, die man so braucht, die Sinn machen. Wie zum Beispiel so ein blöder Gummiball, auf dem man rumhüpfen kann und halt so, ne, diese Schwingung dann mitgibt und das Kind beruhigt sich. Ich weiß gar nicht, wie sich mein Sohn hätte beruhigen sollen. Teilweise am Abend ist es ja immer heftig mit so einem Kind, ne? Ohne diesen Gummiball. Ich dachte mir so, was haben denn eigentlich die Steinzeitmännchen gemacht ohne diesen Gummiball? Weil da war sofort Ruhe, ne? Also man ist dann ja auf diesen Gummiball gegangen und zack, war sofort irgendwie Ruhe und ich dachte, ja geil. Und der absolute Gamechanger war, jetzt vor 2 Wochen mache ich gerne Werbung für diese Firma, Wunderwiege. Ne? Das sind so Wiegen, die kann man in Türrahmen hängen oder auch an die Decke hängen oder sowas. Und dann ist da ein Motor dran und dann wird das Kind so gewippt. Ne? Und das habe ich vorher mit meinem Sohn ausprobiert. Dachte ich, beruhigt er sich auch, wenn ich ihn in so ein Netz hänge und einfach mit dem Arm hoch und runter mache? Dachte ich, ja, beruhigt sich ja sofort. Und dann habe ich diese Wunderwiege bestellt. Die kann man erstmal mieten für einen Monat. Die sind so, haben so Vertrauen in ihr Konzept, in ihr Produkt, dass sie sagen, hey, mietet das mal und wenn es funktioniert, kann das immer noch kaufen. Ich glaube, die haben eine sehr hohe Rate derer, die dann nach dem ersten Monat sagen, okay, das Ding ist gekauft. Für mich war es auch sofort klar, das Ding wird gekauft, ganz egal, wie viel das kostet, ne, weil es einfach geil ist, ne. Also du hattest die ersten 4 Wochen, dachte ich schon, okay, der Kleine will jetzt entweder auf mir oder auf meiner Frau hier leben, aber wir müssen auch mal irgendwie, würden auch mal gern zusammen essen oder sowas, ne. Also, und jetzt nicht essen gehen, wir würden gerne mal zusammen am Tisch sitzen und essen, ne. Das war dann schon schwierig am Anfang und jetzt totaler Gamechanger. Also ich würde wirklich gucken, welche Utensilien braucht man so und die dann anschaffen und die sind alle irgendwie auch im finanzierbaren Rahmen. Da haben wir ja dank Marktwirtschaft und Globalisierung wirklich Preise, die gut sind. Ne? Also wie so ein Gummiball oder so ein komischer Beistellstuhl am Tisch und sowas. Ne? Also finde ich mega, die Sachen, die es da gibt. Ne?
Ja, tatsächlich, Gummiball ist schon da. Ach, cool. Bei uns, den haben wir schon, weil das für die Frau auch gut ist. Wir haben so einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Exakt. Und das war auch ganz cool. Die Dame sagt so ganz am Anfang, was glaubt ihr denn, was ihr lernen werdet? Mhm. Ja, und dann machen wir halt also Vorschläge hin. Ja, und sie sagt, pass auf, weißt du, was passieren wird? Wir werden ganz, ganz viel Unlearning machen. Mhm. Und das Ganze war auch auf Englisch, weil meine Frau ist Amerikanerin. Mhm. Und sie hat gesagt, wir hören so viele Sachen. Und da, und das musst du tun und hier und das. Aber guck mal, vieles davon, ja, auch vieles, was wir so aus Filmen kennen. Ja, ich dachte, ja, guck mal, wie das dann da läuft mit der Geburt. Ja,
ja, klar.
Ja, nee. Mm-mm. Ja, so läuft das nicht ab wie im Film.
Exakt, das ist so.
Und, ja, und dieses, das war so das eine. Und das andere, Technologie. Also ich mag Technologie, sinnvolle Technologie. Deswegen haben wir uns da tatsächlich auch schon eingedeckt.
Ja.
Mit auch einem Teil, da schwören ganz viele drauf. Und ich will da jetzt einfach auch drauf schwören, auch wenn ich es jetzt noch nicht in der Praxis getestet habe.
Ja.
Ich hoffe, da mache ich jetzt auch mal zu viel Werbung dafür.
Nee, mach.
Aber das Teil heißt Snoo. Mhm. Und das ist eine Kinder- wie so ein Mini-Kinderbett, sag mal es mal so. Mm-hmm. Und das hat verschiedene Modi. Also wo du sowas wie Kinderwagen fahren, Auto fahren,
wippen,
mm-hmm. also so ein bisschen nachbilden kannst. Und das ändert den Modi, je nachdem, wie laut das Kind schreit.
Mm-hmm.
Also ich bin echt mal gespannt. Also ich bin echt mal gespannt. Die Bewertungen sind exorbitant gut. Also wirklich auch so ein Game-Changer.
Ja.
Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Mit der Wippe natürlich auch.
Also das, was man also praktisch intuitiv macht beim Kinderwagen, vor allem wenn er so ein bisschen unruhig wird, dann macht man mal so ein bisschen, juckelt man mal links und rechts und auf einmal macht er nur und dann schläft er wieder ein. Sowas macht die Wiege dann. Ja, okay.
Genau. Ja. Kannst du auch mieten. Mhm. Wir haben es jetzt halt gekauft, weil ich habe da einen super Deal am Black Friday geschossen im November.
Mhm. Sehr gut.
Und dann schauen wir einfach mal. Ja? Ja. Und dann ist halt viel wahrscheinlich Learning by Doing. Jedes Kind ist anders. Und ich bin da grundsätzlich positiv eingestellt. Was ich gar nicht mag, ist, wenn mir jemand sagt, ja, Bastian, Kinder, super, aber das und das und das, das kannst du knicken. Das geht nicht mehr. Und dann denke ich mir immer,
das
gilt vielleicht für dich.
Exakt. Ja,
weil das hat immer, also in meinen Augen ist das nicht das Problem, sondern in vielen Fällen ist es die Einstellung zum Problem, was das eigentliche Problem ist.
Exakt.
Das ist so mein Mindset.
Absolut. Weißt du, was da immer das große Ding war, als die Hebamme dann sagte, oh mein Gott, mir ist es, wenn ich vorbeikomme in diesem Vorbereitungskurs, wenn ich zu euch nach Hause komme, mir ist es egal, wie es da aussieht und sowas. Dann dachte ich immer, will ich mich verarschen? Warum sollte das Kind jetzt dafür sorgen, dass bei mir aussieht wie Land unter und dass da Chaos ist. Und dann dachte ich, okay, die ersten 2 Wochen habe ich dann mir Urlaub genommen, da werde ich dem entgegenwirken, dieser scheinbaren Verwahrlosung, die dann da stattfindet und man hat kaum Zeit zum Kochen und dieses und jenes. Und dann dachte ich, da lege ich jetzt mal 2 Schippen drauf, ne, und wirke dem entgegen. Und da habe ich Folgendes gemacht, ich habe jeden Tag, obwohl ich hier zu Hause war, habe ich mir ein Hemd angezogen, ne, was auch praktisch ist, weil man es so aufknüpfen kann und das Kind dann auch an der Brust einfach ist und da die hat und sowas. Und ich habe extrem darauf geachtet, dass alles, was hier ist, auch Struktur hat und Ordnung hat, dass man nicht einfach die Dinge irgendwo hinflackt, sondern bei jeder neuen Sache, die da angeschafft wurde, da musste halt was von mir weichen oder von meiner Frau weichen. Ne? Also ich wollte ja nicht so eine zugestellte Bude mit irgendeinem Kram haben. Ne? Und ich habe jeden Tag irgendwie was Neues gekocht, wo ich dachte, hey, ne, da muss man jetzt auch irgendwie eine Schippe drauflegen, neue Rezepte ausprobieren und Gott weiß was. Und dann hat sich das so eingependelt, weil, weißt du, wie ich meine, dass man, es ist nämlich, wie du sagst, eine Einstellungsfrage. Wenn ich vorher jemand bin, der für alles eine Ausrede hat, nur damit er nicht den Arsch hochkriegt, dann ist so ein Kind natürlich perfekt. Du kannst überall zu spät kommen, kannst sagen, ja, das Kind hat Ärger gemacht, ne, sowas, ne? Und oh ja, wir kamen hier nicht zum Aufräumen, weil wegen dem Klein, das ist alles so schwierig und dies und nee, ist es eigentlich nicht. Es ist nur eine Organisationsfrage und man muss vielleicht ein paar Sachen von seinem eigenen Freizeitkonto da abknapsen oder sonst was. Aber es ist wirklich, also ich finde sogar unsere Wohnung oder sonst unsere Struktur, die wir hier haben, ist jetzt mit Kind fast besser als vorher, ne? Weil man einfach mehr aware ist, ne? diesem potenziellen Chaos gegenüber, das da entstehen kann. Ne? Das ist irre, ja. Aber ja,
Finde ich gut, dass wir da scheinbar auf derselben Wellenlänge unterwegs sind.
Ja.
Mal gucken, wenn das Kind dann bei uns da ist. werde ich vielleicht nochmal auf dich zurückkommen.
Sehr gerne.
Vielleicht gibt es da nochmal so Sachen, hey, das hat gestimmt. Ja, das finde ich auch, das war auch ein richtig guter Tipp, dass man einfach sagt, guck mal, das liegt vieles an dir. Ja, ja. Vieles liegt einfach an dir, wie du die Sache angehst. Und ja. Das finde ich eigentlich auch beruhigend irgendwo.
Ja, klar. Und man hat auf einmal irgendwelche Dinge direkt intuitiv drin, ne? Wo man auch sagen kann, hey, da läuft ein natürlicher Modus irgendwie ab. Mir hat auch niemand erklärt, wie ich jetzt mit dem Kind rumrenne, damit es sich beruhigt oder wie ich diesen Fliegergriff da mache oder Gott weiß was. Das sind so Sachen oder wie ich den Darm da massiere bei irgendwelchen Koliken. Das sind irgendwie intuitiv Dinge, die dann da ablaufen, wo man ja auch schnell ein Feedback bekommt. Wird es besser, wird es entspannt und dementsprechend lernt man sich das innerhalb kürzester Zeit, ist man wie in so einer Feedback-Schleife einfach drin, wo auch sehr viel intuitiv abläuft und natürlich auch sehr viel von der eigenen Erziehung, die im besten Fall gut war oder zumindest befriedigend, auch mit reingeworfen wird. Ne? Und dann läuft das da so ab. Was ich in jedem Fall empfehlen kann, ist, da gibt es ja immer so, oh, lese keine Bücher oder Gott weiß, das denke ich immer, naja, lese vielleicht einfach nur die richtigen Bücher, ne? Oder sowas. Es steht auch immer so ein Grundvorwurf im Raum, dass so Erziehungsratgeber immer mit ganz konkret sagen, tu dies nicht und tu das. Aber wenn man die mal liest, merkt man, die ersten 10 Seiten sind totaler Disclaimer, dass jedes Kind unterschiedlich ist, ne? Jede Erfahrung selbst, jede Intuition an und so weiter. Da frage ich mich immer, den Vorwurf, den sehe ich da gar nicht, diesen ganzen Entwicklungsratgebern gegenüber, beziehungsweise Erziehungsratgebern. Und ein Buch, das so ein bisschen auf die Entwicklung des Kindes eingeht, was ich super hilfreich finde, empfehle ich auch jedem, ist Oje, ich wachse, heißt das. Da werden verschiedene Entwicklungsfelder einfach beschrieben, die der Säugling macht und das Kleinkind. Und da sieht man erstmal, hey, in welcher Wahrnehmung steckt denn der Kleine gerade? Ne? Wie nimmt der denn die Welt wahr? Und wie kann ich in diesen Wahrnehmungsfeldern für Sicherheit einfach sorgen? Ne? Und das ist super, super interessant, ne? Gibt es auch eine App dazu, wo die einzelnen Bereiche dann und Abschnitte erklärt werden und Entwicklungsschübe und sowas. Also finde ich sehr, sehr gutes Buch. Oje, ich wachse, heißt das, ja.
Habe ich mir direkt mal aufgeschrieben.
Sehr cool.
Eine letzte Buchempfehlung vielleicht auch noch raushangen. Die ist jetzt nicht so für den Säugling oder so, sondern so ein bisschen später.
Ja.
Und das hat mir ein sehr guter Freund empfohlen, der hat jetzt schon 2 Kids und er hat gesagt, Basti, das Buch hat einfach so viel verändert, auch so wie das Kind war und dann haben wir das Buch gelesen und haben einfach anders agiert und plötzlich funktioniert das und das heißt, auf Deutsch heißt das Kindern mehr zutrauen.
Ja.
Und da geht es quasi darum, auch so dieses Unlearning, so guck mal, schmeiß mal den ganzen Blödsinn weg, den wir hier in der westlichen Welt uns über die Jahre und Jahrzehnte angeeignet haben, teilweise auch sehr viel aus der Marketingindustrie einfach, was da gekommen ist. Und guck dir doch mal an, wie das so früher gelaufen ist, wie das so indogene Völker gemacht haben. Und plötzlich liest du das und denkst so, wow, das macht einfach so viel Sinn. Weil du hast es gerade eben schon gesagt, dieses Intuitive in uns drin ist. Aber wir lassen uns dann sehr oft beeinflussen von dem, aber guck mal, der hat gesagt und da gibt es vielleicht eine neue Studie und hier, aber irgendwo ist alles, glaube ich, in uns drinnen und wir müssen da ein bisschen mehr uns selbst vertrauen.
Ja, wir haben in der westlichen Welt ja definitiv, wir hatten ja Bewegungen wie die Schreilassbewegung, ne? Lass dein Kind schreien, es muss das einfach lernen im ersten Jahr und Gott weiß was, hatten wir ja auch sowas so aus der Verhaltenspsychologie dann kam und von bei Erwachsenen sicherlich Sinn macht, einfach auf Säuglinge übertragen wurde, ne? So nach dem Motto, naja, es wird dann schon lernen, dass es da alleine klarkommen muss im Leben. Ne? Ich glaube, da haben wir heute da draußen einige Auswüchse rumlaufen von der Lass-Schrei-Bewegung. Ne? Was lernst du natürlich? Du lernst, ich komme nicht, egal was ich tue, ich bin machtlos in dieser Welt. Niemand spendet mir Trost, auch wenn es mir schlecht geht und so weiter und so weiter. Ne? Und da ist ja die Intuition ganz klar. Ne? Also wenn ein Kind schreit, dann gehe ich natürlich hin und beruhige es und mache es. Also ich kann mich da noch an die ersten Nächte hier erinnern, wo jeder Schrei, fast ein Nagelstich im Herzen einfach war, ne? Wo man dachte, oh mein Gott, was machen wir hier, ne? So in der ersten Nacht, ne? Und das war Horror, es hat sich ja jetzt irgendwann auch gelegt, definitiv. Ist eine spannende Zeit, sag mir noch, wann ist das jetzt so weiter bei euch?
Anfang Mai.
Okay. Mai ist der Termin. Jetzt noch ein paar Wochen. Sehr cool. Das halte ich auf dem Schirm und dann werde ich dir ein paar Glückwünsche schicken, wenn es dann soweit ist. Apropos Buch, wir haben jetzt viele Bücher über Kinder empfohlen. Du hast ein Buch geschrieben, Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. Ich habe es mir gestern reingepfiffen. Ich finde es hochinteressant. Ich habe da viele Sachen gelernt. Und vielleicht können wir ja mal ein paar Eckdaten so abgeben. Wir werden ein bisschen über Versicherungen philosophieren auch, so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Da habe ich mir ein bisschen was angelesen. Aber auch so ganz praktische Servicegeschichten abklappern, wo die Leute am Ende sagen, hey, da werde ich noch was mit rausnehmen. Die meisten Geheimnisse werden wir aber auch in deinem Buch lassen, dass die Leute das ordentlich bestellen. Das ist doch nämlich echt auch, finde ich, ein geiles Geschenk, ne? Wenn Leute jetzt sagen, hey, ich habe hier irgendwie einen Neffen, der ist gerade 18 geworden und sowas und der überlegt sich, worum geht es gerade im Leben, Versicherung und Gott weiß was, was muss ich da abschließen, denke ich, ist das doch ein prima Geschenk. Was ich in jedem Fall in deinem Buch gelesen habe und gelernt habe, ist, dass, und das fand ich krass, dass das der Versicherungsvermittler oder lass uns erstmal klären, was überhaupt ein Versicherungsvermittler ist. Das bist du ja. Und was ist ein Versicherungsvertreter und was ist ein Versicherungsmakler? Das sind alles so Begriffe, ich glaube, die kann da draußen kaum einer unterscheiden.
Richtig, das ist Alltag, dass ich das mitbekomme, wie da Begrifflichkeiten umeinander geschmissen werden, nicht nur jetzt von dem ganz normalen Menschen da draußen, dem ich das teilweise auch natürlich gar nicht vorwerfen kann, weil woher solltest du es denn wissen, weil es wird ja von den Medien genauso gemacht, ja, und die benutzen die Begriffe, wie sie ihnen lustig sind, auch wenn es einfach teilweise einfach falsch ist. Ganz kurz erklärt, alle sind Versicherungsvermittler. Das ist so der Oberbegriff. Da fällt der Versicherungsvertreter drunter, da fällt der Versicherungsmakler drunter, da fällt der sogenannte Mehrfachagent drunter. Also jeder Versicherungsvertreter ist auch Versicherungsvermittler, aber eben nicht jeder Versicherungsvermittler ist auch zeitgleich Versicherungsvertreter. Und das ist aber so der Begriff, den so jeder im Kopf hat, so Versicherungsvertreter. Das sind alles Versicherungsvertreter, das ist aber nicht ganz richtig. Mal so ein plakatives Beispiel. Versicherungsvertreter ist zum Beispiel derjenige, der so ein klassisches Allianzbüro hat. Warum? Er vertritt die Versicherung. Ein Versicherungsvertreter. Und er vertritt eine Versicherung. Ein Versicherungsvertreter arbeitet immer für eine Versicherung. Ja? Das ist halt ein massiver Unterschied zum Beispiel zum Versicherungsmakler. Der, und das steht alles hier im Gesetz, in der Gewerbeordnung, kann man mal nachschlagen, wenn das einem interessiert.
Werden die Leute gleich den ganzen Sonntag.
Ja, sofort hat ja auch jeder zu Hause. Eine, ja, ja. ja. Es ist einfach ein schönes Thema. Auf alle Fälle, der Versicherungsmakler, der hat eben genau dann nicht diese Abhängigkeit von einem Versicherer, sondern der kann im Prinzip fast den kompletten Markt anbieten, den es in Deutschland an Versicherern gibt. Das ist übrigens dann auch die Rechtsform, die mein Unternehmen hat. Und dann gibt es noch den Mehrfachagenten, der den kann man wahrscheinlich oftmals überhaupt gar nicht einkategorisieren, weil die Leute das überhaupt noch nicht mitbekommen haben. Der ist eigentlich auch Versicherungsvertreter, aber der hat halt so 3, 4, 5, 6 Versicherung, die er vertritt.
Verstehe.
Ja, aber ist per se auch Versicherungsvertreter und ist quasi an diese 6, 7, keine Ahnung, wie viele es auch sind, Versicherer dann gebunden. Und das sind so die drei Hauptformen, die es beim Thema Versicherungsvermittlung in Deutschland gibt. Und die sollte man halt unterscheiden können, eigentlich.
Wie verdienst du, jetzt bist du der, hast du gesagt, der Makler, der gleichzusetzen ist mit jemandem, der vermittelt, das ist nur halt nicht der juristische Terminus, oder? In dem Zusammenhang.
Also Vermittler nochmal sind alle. Also die
Vermittler sind alle, das ist der Oberbegriff, genau. Exakt. Ja. Aber wie verdienst du dann dein Geld, wenn du Sachen da vermittelst? Kriegst du dann da Provision von der Versicherung oder sagt derjenige, hey, komm, ich gebe jetzt mal 200 Euro aus, lass mich da komplett beraten und habe am Ende einfach die besten Versicherungen, wie läuft das?
Genau, also da gibt es auch unterschiedliche Formen. Diese drei, die ich jetzt genannt habe, Versicherungsvertreter, Mehrfachagent, Versicherungsmakler, in der Regel, also zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz, ist da die Vergütung überall gleich. Das heißt, es ist eine erfolgsorientierte Vergütung, nur wenn du quasi dem Kunden es auch, ja, es geschafft hast, dem Kunden die Versicherung zu besorgen, die er halt haben will, dann wirst du vergütet von der Versicherung in Form einer sogenannten Provision. Das ist so der Regelfall. Es gibt natürlich noch das, was du gerade angesprochen hast, dass man zum Beispiel per Honorar entlohnt wird per Stunde. Mhm. Das ist dann halt eine andere Geschichte, die habe ich auch ein bisschen dann im Buch erklärt, was sind so die Unterschiede und warum ist jetzt nicht unbedingt das eine besser als das andere, weil da gibt es immer so ein paar Stimmen, ja, nur wenn du pro Stunde bezahlt wirst, dann ist das wirklich unabhängig. Ja, finde ich sehr, sehr gefährlich, diese Aussage, weil am Ende des Tages kommt es halt auf die Person an, die dir gegenüber sitzt. Ja, und ob du da jemanden jetzt per Stunde bezahlst oder ob der eine Provision bekommt, das hängt von seinem moralischen Kompass ab, wie gut du beraten wirst. Ja. Und das sollte man halt auch im Hinterkopf haben bei diesem Thema.
Aber jemand, der so die Rechtsform dann so hat und das so praktiziert wie du, der bekommt dann eine Provision von der Versicherung direkt. Und am Endpreis des Klienten ändert sich eigentlich nichts dadurch, wenn er jetzt eine Beratung bei dir in Anspruch nimmt, oder?
Genau, also es ist in den allermeisten Bereichen einfach identisch, auch wenn man das zum Beispiel im Internet macht. Ja, es gibt ja auch weiterhin weit verbreitet den Glauben, ich mache das übers Internet, ja, Check24, schließe das dort ab, zack, günstiger, habe ich was gespart. Und dann schaut man mal ins Impressum bei Check24 oder in die sogenannte Erstinformation. Da steht halt auch drin, dass die Versicherungsmakler sind. Das heißt, das ist exakt die gleiche Rechtsform. Und da kann es ja nicht plötzlich zwei Preise geben. Ja? Das heißt, da muss man immer mal gucken, wie funktioniert das eigentlich? Und das Problem ist dann, dass Menschen halt durch fehlendes Wissen Entscheidungen treffen, wo sie sich selbst ins eigene Fleisch schneiden. Zum Beispiel, weil sie sich dann selbst durchwursteln im Internet, einfach nur im Hinterkopf, ist günstiger, ist günstiger, ist günstiger, machen zig Fehler, ja, vor allem bei vielleicht einer komplizierten Versicherung wie der Berufsunfähigkeitsversicherung, verbocken die Gesundheitsfragen und denken, sie haben dem Versicherer jetzt irgendwie ein Schnippchen geschlagen oder dem Vermittler. Am Ende des Tages hat dann halt zum Beispiel Check24 die Provision bekommen, hatte keine Arbeit damit. Du hast vielleicht noch irgendwo einen Klick gesetzt, dass du auf die Beratung an sich verzichtest, dann sind die so auch fein raus, was die Haftung angeht. Und du hast am Ende vielleicht einen Vertrag, den du jetzt 15 Jahre besparst, dann bist du berufsunfähig und dann stellt sich aber raus, ja, Moment mal, deine Gesundheitsfragen, ja, die hast du aber ziemlich fahrlässig beantwortet, vielleicht sogar grob fahrlässig und hast einiges weggelassen, wir leisten nicht. Und das sind dann halt solche Szenarien, die muss man halt einfach mal im Kopf durchlaufen haben. Und das geht halt nur, wenn man das entsprechende Wissen vorab hat, wie das alles funktioniert, sodass man keine Fehler macht. Das ist immer so ein bisschen das, was man im Hinterkopf haben sollte.
Habe ich bei dir im Buch gelernt, erst die Leistung, dann der Preis. Ja? Man geht ja so ein bisschen davon aus, na komm, die sind am Ende irgendwie alle gleich und dann schauen wir mal und dann hast du, glaube ich, auch in einem Video mal das Ding gebracht, das Beispiel, dass du bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung oftmals auch gerne so die Laufzeit verkürzt wird, die Leute gehen dann mit 57 schon raus aus dem Vertrag, natürlich dann, wenn das Risiko extrem hoch ist, dass man sie auch, ne, dass man berufsunfähig wird in dem Alter und dadurch lässt sich dann der Preis drücken. Das ist krass. Das wusste ich auch nicht, dass zu Check24, dass die Vermittler sind. Ich dachte, die sammeln einfach die Sachen zusammen, die sie da so im Internet finden, bei den einzelnen Versicherungsportalen und kriegen da vielleicht ein bisschen Geld für, aber dass sie am Ende genau ähnlich wie ein Vermittler oder ein Makler da auch dann dieselbe Provision einstreichen, das ist schon krass, oder?
Ja, nicht nur ähnlich, exakt genauso.
Ach krass, okay.
Das steht jetzt auch nicht unbedingt so direkt auf der ersten Seite, ne? Und die Wahrnehmung ist halt eine andere. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Check24 hier schlecht ist, um Gottes Willen. Die machen in vielen Bereichen einen unglaublich guten Job, ja, was auch die Vergleichbarkeit von diversen Sachversicherungen oder so angeht, die man meiner Ansicht nach auch selbst im Internet abschließen kann mittlerweile. Aber man muss es halt wissen. Ja, darum geht es einfach nur. Und dann darf man ja eine Entscheidung treffen, basierend auf echtem Wissen. Das ist ja auch kein Problem.
Aber dann können ja theoretisch die Leute, die jetzt Check24 darum googeln und denken, hey, ich bin jetzt 18, ich muss jetzt mal irgendwie, ich brauche vielleicht eine Lebensversicherung, ich brauche eine Privathaftpflicht, ich brauche irgendwie noch eine Versicherung, die könnten ja theoretisch dann dich anrufen und sagen, hey, gib mir einfach mal jetzt eine Stunde, die wir uns zusammensetzen und du berätst mich. Und im Prinzip würden die ja dann mit den ähnlichen Versicherungen dann rausgehen, nur mit denen, die auf sie zugeschnitten sind, auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und die hätten denselben Preis unter Umständen wie bei Check24 dann. Oder verstehe ich das völlig falsch?
Ne, das hast du jetzt so in der Theorie eigentlich genau richtig erklärt, nur dass es nicht möglich ist, uns anzurufen.
Ja, ja.
Tatsächlich haben unsere komplette Strecke beim Thema Online-Beratung, das ist zwar alles digital, aber es läuft halt über eine Online-Beratung ab, das heißt eine Videotelefonie.
Ja.
Und ich selbst, also ich jetzt selbst, bin tatsächlich seit so über 2 Jahren nicht mehr buchbar, weil ich halt das Thema Geschäftsführung, Strategie, Marketing und alles bei uns mache. Mhm. Aber natürlich die entsprechenden Berater. Genau, und so läuft das jeden Tag bei uns ab, quer durch Deutschland. Und aber es ist alles richtig, was du in der Form hier gesagt hast. Natürlich gibt es kleine Ausnahmen, ja, wo dann vielleicht irgendwo mal, weiß ich nicht, vielleicht irgendeine Hausratversicherung, weil es da gerade ein Sonderkonzept gibt, irgendwie 1,50 € günstiger ist bei Check24. Aber das hat der normale Makler auch irgendwo in der Tasche, weil der auch so ein Sonderkonzept anbieten kann. Also, was wir halt nicht machen zum Beispiel, ist, bei uns gibt es halt keine Amazon-Gutscheine mit dazu. Ja, aha. Weil das finde ich einen falschen Anreiz. Ja, das gibt es ja immer mal wieder bei Check24. Klar, keine Ahnung. Hey, wenn du eine Versicherung abschließt, nur weil es da irgendwie einen 15 € Amazon-Gutschein dazu gibt, dann ist das die falsche Herangehensweise. Ja. Weil dann bist du wieder bei dem Thema, dann vielleicht doch eher Preis vor Leistung.
Was ich oft höre oder was auch oft so gesagt wird, ist ja so dieser Satz, ja, Versicherung ist das, was ich abschließe und was nicht greift, wenn ich sie brauche. Ne? Und ich beobachte da ähnlich wie in der Verwaltung, sage ich mal. Neulich war ich wieder in der Verwaltung und jedes Mal, wenn man dann einem Menschen da fragt, hey, ich habe dieses und jenes Anliegen, ne? Dann merke ich, wie so bei dem im Kopf rattert, so dieser Gedankengang, wie um Himmels Willen kann ich ihm jetzt vermitteln, dass ich nicht zuständig bin dafür, sondern mein Kollege von nebenan. Weißt du, wie ich meine? So in der Verwaltung. Und dann rennst du natürlich von Tür zu Tür und etc., weil am Ende des Tages denken die sich, komm, da ist jetzt der Servicecharakter auch nicht so groß. Diese Überlegung muss ja theoretisch eine Versicherung auch haben, weil die haben ja AGBs, da steht drin, ab wann praktisch der Versicherungsfall dann eintritt, ab wann gezahlt wird und so weiter. Und natürlich muss eine Versicherung auch intern prüfen, müssen wir zahlen, müssen wir nicht zahlen. Und dann gibt es ja sicherlich auch Abteilungen, die genau gucken, hey, in dem Fall versuchen wir natürlich da nicht zu zahlen oder suchen unsere AGBs oder sonst was durch, dass wir einen Punkt finden, dass wir nicht zahlen müssen. Diese Überlegung ist ja auch legitim. Ne? Aber denkst du, dass das auch eine Grundmasche ist, bestimmte AGBs oder bestimmte Formulierungen zu benutzen, dass ein Versicherungsschutz suggeriert wird, der am Ende allerdings nicht greift? Ist das eine Methode von Versicherung, würdest du das sagen?
Ich habe da ein paar Punkte zu dem Thema. Es ist ganz offensichtlich, dass Versicherungsbedingungen einfacher gestaltet werden müssen, sodass das auch ein Laie versteht, wenn er das liest. Und das nicht so ist, dass ich, der gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen ist, studierter Finanzfachwirt ist, das schon seit 15 Jahren mache und ich irgendwelche Versicherungsbedingungen lese und muss die 5-mal lesen und dann auch nochmal in der Fachabteilung anrufen, um wirklich genau zu wissen, was damit gemeint ist. Das kann nicht sein. Darf nicht sein, das muss ich optimieren. Gar keine Frage. Dass das jetzt Methode wäre, dass Versicherer das jetzt gezielt so machen, um eine Versicherungsleistung zu drücken, das würde ich schon stark verneinen, auch wenn ich da natürlich nicht für jeden Versicherer die Hand ins Feuer halten kann und es mit Sicherheit dann auch, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, ein paar Billiganbieter gibt, die genau darauf natürlich setzen. Und dann sind wir wieder beim Thema, es gibt meistens einen Grund, wenn eine Versicherung super günstig ist. Es gibt irgendwo einen Grund. Oder billig ist, ist ja nochmal ein Unterschied zwischen günstig und billig. Und deswegen sind wir wieder bei diesem Thema, erst auf die Leistung schauen, dann auf den Preis. Und ein dritter Punkt, und den will fast niemand da draußen hören. Und da bin ich aber derjenige, der jetzt mal ordentlich den Salzstreuer rausholt und da ordentlich ein bisschen was auf die offenen Wunden drüber streut. Es ist in vielen Fällen einfach die fehlende Eigenverantwortung des Kunden, weil der Kunde einfach in vielen Fällen sagt, ach komm, das ist mir doch egal, wo kann ich unterschreiben, passt schon. Ja, hat sich nie damit auseinandergesetzt, hat nie irgendwelche Fragen gestellt, hat das vielleicht auch auf eigene Faust gemacht. Und dann, wenn irgendwann nicht geleistet wird, dann ist das natürlich die böse Versicherung. Immer, ja, und nicht, ja, Moment mal, erstens, das wäre niemals versichert gewesen. Ja, so eine Thematik ist nie versichert, hättest du halt mal rausfinden können. Oder aber du hast halt, weiß ich nicht, irgendwelche falschen Angaben gemacht oder keine Ahnung. Und das will natürlich niemand hören, weil es okay ist. Es ist gesellschaftlich akzeptiert, sich nicht um Versicherung zu kümmern, weil sich ja niemand drum kümmert. Und es ist gesellschaftlich akzeptiert, dann mit dem Finger auf den Versicherer zu zeigen. Mhm. Das ändert aber halt nichts daran, dass die Realität eine andere ist. Mhm. Aber du siehst halt immer nur auch die Nachrichten, ob das jetzt, keine Ahnung, in der Zeitung ist, in einem Magazin, in irgendeinem Bericht, auf einem YouTube-Video, vollkommen egal. Du siehst immer nur die Themen, wo eine Versicherung nicht geleistet hat. Mhm. Keine Sau interessiert es, dass jeden Tag Millionen von Euro an Versicherungsleistungen in Deutschland ausgeschüttet werden. Das interessiert niemanden. Aber wenn dann einmal irgendwo halt nicht gezahlt wurde, dann wird das medial so stark aufbereitet und zertreten, dass dein Bild, deine Meinung zum Thema Versicherung, das quasi, du übernimmst das und es wird deine Realität. Hat aber mit echten Zahlen, Daten, Fakten und der echten Realität nicht mal ansatzweise was zu tun. Aber es beeinflusst dich maximal. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen da draußen ohne irgendwelche Versicherungen rumlaufen, weil sie einfach der Meinung sind, das sind alles Gauner und Abzocker und die leisten eh nicht. So wie zum Beispiel der Monteur, der letztens hier war, der hat einen Trockner vorbeigebracht. Dann hat er hier mein Buch gesehen, hat so gefragt, was ich mache. Dann habe ich das erklärt. Dann hat er mich angeguckt. Ja, tut mir jetzt leid, aber ich finde, ihr seid alle Abzocker. Ihr seid alle Gauner. Dann habe ich mal gefragt, wie er da drauf kommt. Ja, und dann haben sie keine Versicherung. Ja, doch. Dann habe ich, ja gut, aber wie wär's denn? Also ist das schon ganz gut, wenn es da Leute da draußen gibt, die da einen guten Job machen, damit sie eine gute Versicherung haben oder so. Exakt. Und da ist das Gespräch meistens schon beendet, weil dann die Leute nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Und das ist einfach nur dieses Nachgeplapper von irgendjemandem und sonst was.
Ja, das ist halt schnelles assoziatives Denken. Ja, genau. Da gibt es so eine kollektive Meinung dann drüber und die hat man. Ich hatte neulich auch einen neuen Kollegen eingearbeitet, der sagte, er hätte eine Ausbildung in dem Bereich angefangen und meinte dann, nein, wo er jetzt arbeitet, das kann er besser mit seinem Gewissen vereinbaren, weil, und dann kommt immer, das habe ich auch früher, ich habe auch mal eine Bankausbildung angefangen, 3 Monate allerdings nur bis zur Probezeit. Und da war auch immer so dieses Thema, oh je, ne, so diese Moral dann dahinter, oh mein Gott, jetzt drehen die immer noch 80-jährigen Omas den Bausparvertrag an und sowas. Ne? So, also was vielleicht, keine Ahnung, 5-mal vorkam irgendwo, ne? Das wird dann immer wieder aufgewärmt, immer wieder wiederholt, ne? Und das Ding dahinter ist, dann brachte er auch diese Story, ne, und dass das ja moralisch auch so schlimm wäre. Und ich finde, wenn man sich das Grundprinzip einer Versicherung anschaut, und dann können wir ja wirklich gerne mal das Gedankenexperiment machen, wie sähe eine Welt ohne Versicherung aus, ne? Also wenn ich mein persönliches Risiko, was ich irgendwo habe, nicht kollektiv absichern kann in einer Gemeinschaft von anderen Menschen. Also so ist es ja auch entstanden, ne? Dass man irgendwie, ich habe mal gelesen, vor 3000 Jahren oder vor Christus hatten schon die Griechen irgendwie so ein Seedarlehen mit Schiffen etc., die sie da versichert haben, was wenn das Schiff kaputt geht, dass man dann ein neues anschaffen kann und das Darlehen wurde dann, musste zurückgezahlt werden mit den Waren, die man dann zum Hafen gebracht hat, zum Zielhafen. Dann gab es die Gilden im Mittelalter, wo sich schon kleine Gemeinschaften, Handelsgemeinschaften gebildet haben und so weiter. Und dann natürlich mit der Industrialisierung wurde das so feingliedrig, wie es heute auch ist. Und das Ding ist ja genial. Ich habe mir dann gestern mal auf der Couch gelegen und dachte, wie sähe eine Welt ohne Versicherung aus? Und die Welt wäre voller Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen, weil ja ein einzelner Fall, wie jetzt, ne, ich laufe vor einen Tanklaster, das Ding explodiert, das wäre mein Ruin. Ich müsste mein ganzes Leben damit verbringen, diesen Schaden zu zahlen. Ne? Es wäre also eine Welt, in der viele Menschen bankrott wären. Und vor allen Dingen, es wäre eine Welt, in der man nie das eigene Potenzial ausschöpfen kann, weil man immer mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Ne? Also man kann mehr Risiko gehen, wenn man weiß, man ist auch für den Fall, der wahrscheinlich nicht eintritt, abgesichert. Ne? Und das ist so ein Motor unserer Zeit ja auch in unserer Entwicklung. Es wäre eine absolute Wohlstandsbremse, wenn es keine Versicherung gäbe. Ne?
Absolut. Und Versicherungen sind eine der geilsten Erfindungen überhaupt, auch wenn sie natürlich nicht aktuell diesen Ruf haben. Und wir müssen da gar nicht so weit weggehen oder wir müssen uns das auch gar nicht vorstellen, wie das wäre ohne Versicherung, weil das ist ja in zig Ländern dieser Welt, ist das genauso. Ja. Wir sind privilegiert hier in Deutschland, was das angeht. Ich bin ja oft in den USA durch meine Frau, ich habe dort auch studiert ein halbes Jahr und ich nehme einfach mal das eine Beispiel her von einem Freund, den wir dort kennengelernt haben. haben wir Basketball gezockt und er musste dann halt eine Pause machen. Da ich los, ja, hat immer Probleme hier unten im Sprunggelenk und er hatte sich da mal was gerissen oder so. Und ich meinte, ja, okay, aber lass das doch operieren oder so. Und ich meine, du bist jung, das ist überhaupt kein Thema, hatte ich auch mal gehabt. Dann sagt er, ja, das kann ich nicht bezahlen. Und sag ich, was meinst du? Was mit deiner Krankenversicherung? Habe ich keine. Mhm. Ich meine, wir sind hier in den USA. Du hast keine Krankenversicherung, kann ich mir nicht leisten. Ja. Und das ist ein westliches, weit entwickeltes Land. Und wie viele Menschen dort ohne Krankenversicherung rumrennen, weil sie sich teilweise einfach gar nicht leisten können. Mhm. Wo du jetzt, wir hatten es vorhin mit dem Thema Geburt, wenn du da ins Krankenhaus gehst, weil das Kind jetzt gleich kommt, dann sagen die, okay, Kreditkarte bitte. Kannst du dir das überhaupt leisten, jetzt das Kind hier bei uns zu bekommen? Kein Witz. Aha. Kein Witz. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ja, dieses Thema, was du angesprochen hast, mit dem, ja, du machst plötzlich mal irgendeine Dummheit und dann musst du dein Leben lang dafür bezahlen, weil es in Deutschland zum Beispiel eine gesetzliche Haftung gibt für Dinge, ja, wo du anderen Menschen einen Schaden zufügst. Ja, steht im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 823. Und dafür hast du eine Haftpflichtversicherung, kostet 50 Euro im Jahr vielleicht. Ja, wie geil ist das denn? Und die Unternehmen, das abschließend, Unternehmen hätten sich nie so schnell entwickelt, wenn es diese Versicherung nicht gäbe. Die wären nie so hohe Risiken eingegangen, wenn sie nicht wüssten, guck mal, wenn es knallt, dann bin ich nicht vom Finanziellen aus, sondern dann kickt die Versicherung rein. Und das, dieser Kollektivgedanke ist ja ein Urgedanke der Menschheit. Wir kümmern uns umeinander und eine Versicherung bildet das jetzt quasi im modernen Stil ab. Und also ich find das so genial. Ich finde das so genial. Aber es gibt halt leider viele, viele Hausaufgaben, auch auf Seiten der Versicherungsbranche, wo ich ja auch im Buch drauf eingehe und viele Dinge, die da nicht gut laufen und die letzten Jahre und Jahrzehnte teilweise nicht gut gelaufen sind. Und dieses
Bild, was
dadurch erzeugt wurde, das muss ich ändern.
Was würdest du da sagen? Ist so eine Sache, die mal, wo du sagst, hey, da stecken die zu Recht Kritik ein. Das hat sowas Windiges, sowas Aaliges. Ja, genau. So, was würdest du da sagen, ist so der Hauptpunkt?
Also ich bin da super direkt. Ne? Das sind Kollegen, Kolleginnen von mir, aber ich bin da super direkt, weil wenn ich das mitbekomme, dann ist mein Puls auf 180 und die Leute haben einfach in unserer Branche nichts verloren. Wenn irgendwelche Versicherer, irgendwelche Vertriebe neue Berater, neue Vermittler anwerben und diese Leute so nur drauf gepeitscht werden, guck mal hier, schnelle Kohle, dicke Rolex, dann geile Karre, ja, kannst hier das schnelle Geld verdienen und dann ziehst du natürlich genau die Leute an, die auf sowas abfahren. Das sind nicht die Leute in der Regel, die dann halt das Wohl im Kunden als Prio Nummer 1 haben, sondern halt genau die eigenen Taschen voll zu machen. Und solange es diese Methoden gibt, solange diese Leute auf andere Menschen losgelassen werden, wird sich der Ruf nicht verbessern. Warum? Weil diese zwar nicht häufigen Negativbeispiele, also das ist ja jetzt nicht die Masse, aber Negatives wird viel, viel stärker wahrgenommen als Positives. Ja? Und ich weiß nicht, also ich habe noch keine Dokumentation drüber gesehen im Fernsehen, egal bei Hart aber fair oder ob es der Böhmermann ist oder Wieso oder egal. Ich habe noch keine gesehen, wo eine Versicherung irgendwie gut dargestellt wurde oder eine Versicherungsvertrieb. Es geht immer um das Negative. Ja. Und solange das nicht in Anführungsstrichen ausgerottet wird, solange die Branche das nicht selbst kapiert, wird sich da nur schwer was dran ändern. Und da, wenn ich sowas mitkriege, da bin ich wirklich Feuer und Flamme, da dagegen vorzugehen. Und dann mache ich meinen Mund auch auf, nutze meine Reichweite, weil das geht nicht. Das geht einfach überhaupt nicht.
Lass uns mal dieses Grundprinzip einer Versicherung so erklären. Beziehungsweise, ich finde die Zahlen total interessant, die du hier auch schreibst. Können die Leute jetzt mal mitraten? Die private Haftpflichtversicherung, wie viel hat die eingenommen? Also Betragseinnahmen waren, ich glaube, das sind Zahlen, die Deutschland betreffen, ne? 8,14 Milliarden Euro. Ausgezahlte Leistungen 5,3 Milliarden Euro. Wenn wir beide jetzt so eine Versicherung anbieten würden, ne? Wie gehen wir da ran? Also was ist so das, was dahinter steckt? Also ich müsste jetzt erstmal ganz viele Leute finden, die einen kleinen Beitrag zahlen im Monat und sagen, hey komm, oder im Jahr, sagen wir mal, was kostet so eine Privathaftpflichtversicherung 80 Euro im Jahr oder sowas, ne? Die bezahlen uns jetzt 80 Euro im Jahr und davon brauchen wir so und so viele Leute und die Schäden, die dann bei diesen allen passieren letztendlich, die müssen auch irgendwie unter der Zahl, unter der Masse an Euros sein, die wir einnehmen durch diese Versicherung. Das ist ja das Grundprinzip, oder? Einer Versicherung, kann man sagen.
So kann man das ausdrücken. Und natürlich ist es auch ein Geschäftsmodell. Also ich denke mal, da müssen wir auch mal nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist ja nichts. Ja,
die sind nicht die Caritas, ja klar. Also,
natürlich, ja. Natürlich nicht. Ne? Ich meine, arbeitest du umsonst?
Ja, da brauchen wir ja nicht
das. Also das ist einfach auch sowas, wo die Leute dann plötzlich denken, ja, eine Versicherung muss umsonst arbeiten.
Ja,
im Prinzip.
Ja,
natürlich
alles umsonst,
müssen die auch Gewinne erwirtschaften, da gibt es einen Wettbewerb, das ist ja auch gut so. Dadurch verbessern sich natürlich auch Unternehmen und Leistungen, alles, was mir dazugehört. Aber ja, so geht man her. Man hat ja irgendwann mal festgestellt, irgendwelche schlauen Leute haben gesagt, ja, guck mal, du, ihr habt ja irgendwo alle ähnliche Risiken. Also das kann passieren. Also dein Haus kann abfackeln, dein Haus kann auch abfackeln. Aber wir wissen halt nicht, ob dein Haus abfackelt, deins oder alle drei oder gar keins. Und deswegen ist es schwierig, dann so in der Einzelbetrachtung das irgendwie zu quantifizieren und da irgendwie ein Preisschild dran zu hängen. Aber wenn man sich dann halt mal zum Beispiel irgendwelche Historien anschaut und man sagen kann, guck mal, historisch betrachtet, weiß ich nicht, in den letzten 20 Jahren sind 3,5 Häuser abgebrannt hier. So, okay, wie viel kostet das so? Und dann rechnet man das hoch und dann kann man da dann tatsächlich am Ende des Tages einen Beitrag errechnen, den man dann jeden hier anbieten kann, wo er sagt, guck mal, wenn du das monatlich zahlst, dann kriegst du den Schutz. Und das funktioniert aber halt nur im Kollektiv, wenn man eine große Masse hat, wo man halt weiß, okay, da zahlen auch viele ein, das ist dieser Kollektivgedanke, damit, wenn es kracht, der Einzelne finanziell nicht vorm Ruin steht. Und das gab es ja schon, du hast es vorhin gesagt, schon vor was weiß ich wie vielen Jahren, wo die Karawanen durch die Wüste gezogen sind. Und da war klar, wenn da einer unterwegs stirbt, der vielleicht der Versorger der Familie war, dass diese Familie dann verteilt wird und weiterhin versorgt wird von den anderen, die da mit dabei sind in diesem Kollektiv. Also ich finde das einen wunderschönen Gedanken. Und so funktioniert das.
Aber dann gibt es ja auch noch so Sachen wie, man hört dann immer, die verrückteste übrigens, pass auf wieder zu dem Thema jetzt mit der anstehenden Geburt bei dir, man kann sich gegen Zwillingsgeburten auch versichern lassen. Ne? Ja, also da frage ich mich, also wie ist dann, wird das hässlichere Kind wird dann weggegeben oder was ist da das Prinzip dahinter?
Ja, geht es um die Kosten geht es da quasi. Also die Versicherung habe ich mir tatsächlich auch mal angeguckt. Ich habe sie nicht abgeschlossen, ja.
Aber gibt es sie in Deutschland? Weil ich habe die nur in so Blogbeiträgen, die kuriosesten Versicherungen und sowas gefunden. Ja. Aber die ist abschließbar in Deutschland.
Ob das in Deutschland abschließbar ist, das weiß ich nicht. Das sind meistens keine deutschen Versicherer, die da hinten dran stehen, sondern irgendwelche Versicherer in anderen Ländern. Lloyds, London zum Beispiel, die haben da auch so ein paar Dinge, wo dann auch irgendwelche halt Schauspieler oder Fußballspieler irgendwelche Körperteile versichert haben.
Das meine ich, genau, das meine ich. Wie sieht das dahinter aus? Also wenn jetzt J-Lo oder sowas ihren Hintern da versichert oder Pianisten ihre Finger. Ich meine, da habe ich ja nicht ein Kollektiv mit demselben Risiko. Das sind ja dann nicht 10.000 Pianisten, die sich da gegenseitig. Wie läuft das intern, dass sie sagen, hey, wir haben, das ist, kann ich mir fast so vorstellen wie bei Buchmachern, wo man sagt, wir haben eine gewisse Quote, wo das eintritt und wir haben gewisse Einnahmen, wo wir sagen, mit diesen Einnahmen können wir arbeiten und dieses Individualrisiko dann absichern. Wenn es nicht eintritt, dann ist es so und dann haben wir das Geld. Aber wenn es eintritt, dann müssen wir denjenigen auszahlen. Dahinter steckt ja eigentlich dann eine einfache Formel, oder? Ähnlich wie beim Buchmacher, wer gewinnt jetzt hier, wenn Bayern gegen Greuther Fürth spielt?
Richtig, ist tatsächlich sehr ähnlich. Natürlich wird das alles noch ein bisschen mathematischer. Es gibt ja die ganzen Aktuare, Versicherungsaktuare, also die da krasse Risiken einfach durchrechnen. Bei so einem Einzelrisiko ist das in der Regel halt so, dass das dann natürlich auch speziell konzipiert werden muss. Da gibt es dann einen sogenannten Underwriter, der dieses Risiko dann zeichnet beim Versicherer oder dann auch beim Rückversicherer, der quasi den Versicherer versichert, um zu gucken, können wir das darstellen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was steht da drin in den Versicherungsbedingungen, weil das ist natürlich jetzt sehr allgemein ausgedrückt, ja, der Hintern von J-Lo ist versichert, aber okay, gegen was?
Exakt.
Was genau ist versichert? Also reden wir da jetzt von Unfällen oder altersbedingter körperlicher Verfall?
Ja, ist echt so.
Ja, glaube ich jetzt nicht. Ja, also da muss man dann schon gucken. Ich persönlich glaube, das ist natürlich in vielen Fällen vielleicht teilweise sogar auch irgendwie Marketing, weil ich weiß nicht, inwieweit das dann wirklich sinnvoll ist. Wenn ich sage, so bei so einem Ronaldo, der mal seine Füße hatte versichern, also der Verein hatte das gemacht, ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch so ist, da dachte ich, okay,
Macht Sinn,
das ist schon, ne, der ist da ja ständig irgendwie, da kann wirklich mal was passieren beim Sport, aber ich weiß nicht, bei dem Hintern von J-Lo, weiß ich nicht, was da jetzt so passieren kann. Ne?
Man würde ja bei Ronaldo, oder wundert mich, warum das nicht alle Fußballer haben, weil das Risiko, das die Vereine haben, sagen wir mal, die kaufen jetzt, weiß ich nicht, ich kenne jetzt die aktuellen Transfers nicht, aber 50 Millionen ist ja schon so ein gängiger Betrag für einen Top-Fußballer als Ablöse, oder ich glaube jetzt wird Haaland oder wie er heißt, auch da ewig lang mit 85 Millionen oder sowas, also unglaubliche Summen. Jetzt kommt der neu am Verein an und die machen ja auch parallel in ihrer Freizeit auch gerne mal ein bisschen Späßchen und hier ein bisschen Instagram Store und da ein bisschen rumgetänzelt hier im Club. Das ist ja ein enormes Risiko, was sie eingehen. Wie viel Quatsch machen die? Kommt steht daraus vielleicht eine Verletzung, die die komplette Saison gefährdet? Das heißt, der Verein hat eine Riesenmenge an Investitionen getätigt und weiß nicht, kommt das Geld wieder rein? Wo ist der Return on Invest bei so einem Fußballer? Natürlich nur, wenn er auf dem Platz steht, ne? Gut, er ist auch immer mit dem Namen da, Trikotverkauf und so weiter. Aber für mich macht das total Sinn, dann zu sagen, hey, wie ist eigentlich das Risiko, dass der nicht spielt, dass der sich verletzt und wie können wir das intern versichern, oder? Das wundert mich, dass die das nicht alle machen.
Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das schon in vielen Fällen gemacht wird oder in ähnlicher Art und Weise gemacht wird. Es wird mit Sicherheit auch irgendwelche Klauseln geben in den Verträgen von den Fußballern, die so ähnlich sind wie eine Versicherung, so nach dem Motto, guck mal, wenn du ausfällst aus Grund, und jetzt kommt eine Liste, dann musst du uns das kompensieren oder du kriegst kein Gehalt. Ich weiß, also ich bin wirklich da nicht drin.
Oder Skifahren zum Beispiel ist ja so ein Standardbeispiel. Auch. Wenn die Bayern-Spieler da zum Skifahren fahren, denke ich mir, ey Leute, wer lässt das zu? Also wenn ich der Verein wäre, würde ich sagen, alles klar, ihr könnt Skifahren, wenn ihr mit 37 aufhört oder sowas, aber mit Sicherheit nicht vorher. Ne? Das ist ja irre. Ja.
Also, ja, ich habe irgendwann die nächsten Wochen ein Interview mit jemandem, der genau das macht. Der versichert zum Beispiel einen großen Teil der Bayern-Spiele.
Ah, okay.
Das ist ein Spezialmakler. Der darf dann natürlich im Detail nicht drüber sprechen. Aber da bin ich mal gespannt auf den Austausch, weil du sagst ja schon richtig, das ist natürlich ein Risiko für den Verein. Sag mal jetzt mal, der Verein ist, ist eine Firma. Ja, das sind hier die Mitarbeiter, die sorgen für deinen ganz großen Teil des Kuchens, was da an Kohle reinkommt. Klar, da müssen wir irgendwie mal gucken. In der Firma gibt es sowas wie Directors and Officers Versicherung. Ja, wenn so eine Führungskraft mal ausfällt und so weiter und so fort. Ja, also das ist schon sehr spannend und ich glaube, im Profisport gibt es da schon viele, die da abgesichert sind. Man kriegt es jetzt vielleicht halt nicht so mit. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Verschwiegenheitsgeschichten und was weiß ich.
Was hast du dir da schon für Fragen notiert für das Interview an denjenigen, der die Bayern-Spieler versichert? Weil es ist ja wirklich ein interessanter Bereich. Ne? Also was haben die für eine Altersvorsorge etc.? Ne? Ich denke jetzt nicht, dass sie Riester haben müssen oder sowas.
Weniger. Ist aber auch ein spannendes Thema. Man muss sich ja nochmal angucken, wie viele Profisportler die immense Summen verdient haben während ihrer Karriere und die sind heute alle pleite, weil sie vielleicht den falschen Berater an der Seite hatten oder gar keinen. Also eine Frage, die ich stellen würde, ist, ist das so ein Standardprozedere? Kommt ein neuer Spieler, zack, hier, wir versichern dich jetzt da dagegen. Oder ist das nur so ab einem gewissen Marktwert? Muss das ein Spieler vielleicht teilweise selbst finanzieren? Wird das von seinem Gehalt abgezogen? Keine Ahnung. Also das würde mich alles mal interessieren. Wie genau sind dann Leistungsauslöser? Also was ist alles ein Leistungsauslöser? Das wären so die Fragen, die mich da interessieren würden, weil du kriegst da echt nicht viel mit von diesem Thema, auch im Internet, wenn du da suchst. Ich weiß natürlich, dass es sowas gibt. Ich habe auch mal einen Profi-Tennisspieler versichert mit Sportunfähigkeitsversicherung. Also sowas gibt's. Aber es ist halt ein sehr auch nischiges Thema. Ja, und wie gesagt, da ist ja sehr viel, wo nicht drüber gesprochen wird, auch in dieser Welt, was gar nicht so nach außen dringt.
Wie lange versichert man so Leute wie jetzt beim Tennis da? Wenn ich jetzt Profi-Tennisspieler bin und ich will eine Berufsunfähigkeitsrente haben, ich kann mir vorstellen, wenn ich die bis 45 abschließen will, beziehungsweise ne, Laufzeit, also bis 45, dass der Fall eintritt, das macht ja kein Mensch, weil vorher wird ja mit Sicherheit irgendwas passieren, dass ich nicht mehr da spielen kann. Wie läuft sowas dann im Detail? Wie klüngelt man sowas aus? Nimmt man da das Durchschnittsalter derer, die aussteigen beim Tennis und guckt, oder wann Verletzungen eintreten, die karrieregefährdend sind? Oder wie läuft das?
Also es wird wahrscheinlich nahezu unmöglich sein, überhaupt sowas wie eine klassische Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen, weil Aha. die Versicherer da sagen, ja, Moment mal, das Risiko ist crazy hoch. Mhm. Das ist eigentlich gegeben, ja, dass so ein Profifußballer irgendwann mal berufsunfähig ist, weil er einfach kaputt ist. Mhm. Deswegen sind das in der Regel dann andere Formen, zum Beispiel diese Sportunfähigkeitsversicherung, die hier mal jemand abgeschlossen hat, die hat dann einfach quasi eine Summe X gezahlt, wenn gewisse Gefahren, sage ich jetzt mal, eintreten würden, dann würde diese Summe ausgezahlt werden. Und dann hat er quasi diese Kohle und kann damit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sich umorientieren in irgendein anderes Thema. Und das Spannende, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich finde, er hat das sehr clever gemacht. Er hatte mir dann letztens geschrieben, dass er jetzt die Versicherung wieder kündigt. Und dann habe ich mit ihm geschrieben, habe ich gemeint, okay, was sind die Hintergründe, also warum? Und er hat das halt neben jetzt seiner Profikarriere, hat er halt auch studiert und hat sich halt einfach hier nochmal was aufgebaut, wo er sagt, ich weiß es halt nicht, ja, der ist jetzt, der ist noch relativ jung, aber guck mal, wenn da jetzt irgendwo was ist, mit 30, 35 ist, bin ich dann durch mit dem Tennis, dann brauche ich ja was anderes, wo ich Geld mit verdienen kann, oder ich lege jetzt auch schon gut und sinnvoll mein Geld an. Und deswegen sagte er, ich habe das jetzt so clever gemacht, dass ich jetzt dieses Risiko, dieses finanzielle Risiko, selbst wenn mir jetzt was beim Sport passiert, einfach nicht mehr in der Form habe, beziehungsweise ich kann es selbst tragen und möchte es auch selbst tragen. Ja, und das ist dann auch nochmal so ein Mindset-Ding. Guck mal, eine Versicherung brauchst du ja immer nur dann, wenn du wirklich ein hohes finanzielles Risiko hast, was du selbst nicht tragen kannst oder nicht tragen willst. Und wenn dieses Risiko nicht mehr da ist, ja, dann brauchst du natürlich auch die Versicherung nicht mehr.
Ich sag, das ist ja, also da können wir vielleicht mal so in den Service-Block gehen. Ich habe tatsächlich auch aus diesem Grund keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich sage, also ich bin hauptberuflich Heilerziehungspfleger, ne? Das heißt, da würde dann ein ordentlicher Betrag im Monat, den müsste man dann schon zahlen, um sich bis zum Renteneintrittsalter da zu versichern. Und dann denke ich mir, oioioi, was könnte ich sonst mit dem Geld machen? Und dann ist ja die Frage, was kann ich auch tun, wenn einer der Hauptgründe, für die bei denen eine Berufsunfähigkeitsversicherung zieht, irgendwann eintritt? Und sehe ich da für mich persönlich Möglichkeiten, was anderes zu tun, eine Umschulung zu machen oder auch in dem Bereich so tätig zu sein, dass ich meinen Körper vielleicht nicht brauche und so weiter. Ne? Und da habe ich dann für mich entschieden, das trage ich selbst. Dann lege ich das Geld, was ich dafür habe, eher ins ETF-Sparen oder in irgendwelche Aktiensachen oder sonst was. Ne? Denkst du, das ist eine kluge Herangehensweise, oder würdest du sagen, nee Penny, auf jeden Fall musst du noch eine abschließen?
Es ist eine individuelle Herangehensweise. Und ich würde niemals jetzt sagen, nö, um Gottes Willen, das ist jetzt fatal, was du machst. Ich würde sagen, es ist fatal, wenn du nicht alle Risiken abgewägt hast. Weil das machen dann doch viele. Und dieses Thema ist tatsächlich sehr präsent, wo Leute sagen, Basti, sorry, aber Berufsunfähigkeitsversicherung, ich bin cleverer. Ich mache einen ETF-Sparplan, zahle da die Kohle rein und baue mir da ein Vermögen auf. Und wenn ich dann irgendwann berufsunfähig werde, dann nehme ich mir mein Vermögen daraus.
Ja,
und
das reicht nicht.
Prima, prima. Und was ist, wenn du in 2 Jahren berufsunfähig bist oder in 3 oder in 4 oder in 6? Da wirst du nicht mal ansatzweise davon leben können. Und du weißt auch gar nicht, wie lange du berufsunfähig sein wirst. Das heißt, das ist etwas, das sage ich, das möchten sich viele Menschen schönreden. Die möchten das glauben, dass das funktioniert. Und da sind wir halt bei diesem sehr gefährlichen, falschen Versicherungsmindset.
Ja,
das und stimmt. Deswegen, denn man darf das individuell entscheiden. Und wenn das jemand sagt, guck mal, ich habe das mal durchgerechnet, ich mache da jetzt einen ETF-Sparplan und ich darf dann jetzt, ich habe mir das alles durchgerechnet, bis 43 darf ich nicht berufsunfähig sein werden. Das sind dann 20 Jahre. Danach habe ich genug Kohle da drin, selbstverständlich. Und dieses Risiko gehe ich ein. Wenn das jemand mir so sagt, dann sage ich, okay, wenn ich dir das jetzt in der Beratung so sagen würde, dann wäre ich maximal haftbar dafür und jedes Gericht da draußen würde sagen, sag mal, haben Sie einen Dachschaden, das zu empfehlen? Ja. Aber wenn das jemand für sich so selbst entscheidet, okay,
das ist so.
Mit eben diesem Risikobewusstsein. Und dann aber nicht hergehen, ja, wenn es halt schiefgegangen ist, ja,
Man geht
hat
halt,
mir keiner vorher gesagt.
Man,
ne,
geht halt psychologisch immer vom besten Fall aus. Und was ja, ja, bei Versicherungen auch oftmals der Fall ist, so dieser Effekt, naja, irgendwas habe ich da schon. Also es ist immer, irgendwas habe ich ja da im Kopf, was dann greift. Meine Oma hat doch damals mal. Und dann kommt es halt zu diesem schrecklichen Moment, wo man die Ordner durchwälzt und sieht, oh hoppala, nee, da habe ich ja rein gar nichts. Ne? Also es ist so ein Standardthema im Leben, wo man sagt, kommt, da macht man irgendwas, purer Aktionismus, um sein Gewissen zu beruhigen, aber was dann am Ende wirklich abgedeckt ist, das ist dann die Frage. Und man geht dann immer vom besten Fall aus. Wie, ganz ehrlich, wenn, was du jetzt gerade beschreibst, trifft 100% zu auf meinen Kopfinhalt. Wenn ich sage, mir vorstelle, nicht mehr meinen Beruf ausüben zu können, dann habe ich sofort Bilder im Kopf, was ich stattdessen mache. Und wenn ich da allerdings dann ins Detail gehe, stelle ich fest, hoppala, da kommen ganz andere Schwierigkeiten auf mich zu. Mit denen setze ich mich aber so explizit nicht auseinander, weißt du? Also das heißt, also es ist so ein, man hat wie so eine kleine Nebelbank einfach im Kopf, wenn es darum geht, das tatsächliche Risiko dann auch einzuschätzen, ne? Das ist interessant.
Wir sind tatsächlich teilweise so gut im Ignorieren, das ist Wahnsinn. Also das ist fast teilweise schon, weiß nicht, ob man das medizinisch irgendwie greifen kann. Mhm. Weißt du, wie viele Menschen es da draußen gibt, vor allem junge Menschen? Ich frage jetzt einfach zufällig mal 10 Leute auf der Straße und frage, glaubst du, die gesetzliche Rente wird dir später mal reichen? Mhm. Ich sag dir, 9 von 10 werden sagen, nee, mit Sicherheit nicht.
Aber da stehen doch immer so, aber da stehen doch immer so hohe Beträge auf dem Rentenbescheid, den man bekommt.
Teilweise sind die gar nicht so hoch und dann muss man mal die Rückseite lesen, ja, was davon noch alles weggeht und dann gibt es ja noch die schöne Inflation. Ja. Und das Spannende ist jetzt, wenn man dann die gleichen Leute fragt, ja okay, alles klar, das heißt, du hast das für dich schon begriffen, das wird nicht reichen, also musst du halt selbst vorsorgen, das ist ja die einzige Alternative. Machst du denn da schon was? So, und dann werden die meisten sagen, ja nee. Mach ich nicht. Und deswegen, viele sagen, ja, die Menschen wissen das noch nicht, dass die gesetzliche Rente später mal reichen wird. Ich glaube, das ist falsch. Die meisten wissen das. Sie haben sich nur bewusst dafür entschieden, es zu ignorieren, weil es einfach ist. Es ist so einfach, das mit 20, 25, sogar noch mit 30 noch zu ignorieren, weil das ist noch so weit weg. Das mache ich irgendwann mal. Und wir kriegen dann E-Mails von jemandem, der 48 ist, der sagt, ich will jetzt was für meine Altersvorsorge machen. Und da denkst du auch noch, ja, das sind ja noch fast 20 Jahre, da geht noch was. Ja, ein bisschen geht da noch was, aber wenn du dann hier mit 50 Euro jetzt um die Ecke kommst und meinst, damit kannst du deine Rentenlücke schließen, dann muss ich dir leider sagen, das wird nicht funktionieren. Da musst du eine Null dranhängen, mindestens, damit das hinhaut. Ja. Und das ist halt dieses Thema, wo ich sage, Leute, ihr müsst hier Egoist sein. Ihr müsst an dieses Thema so früh wie möglich denken. Und niemand da draußen ist dafür verantwortlich, außer ihr selbst. Das ist so wichtig.
Ja, das ist so. Lass uns mal gucken, was man noch den Leuten, wo du jetzt sagst, Mensch, auf der einen Seite kann man sich in gewissen Bereichen das Risiko selbst versichern. Wo würdest du denn sagen, sollte man in jedem Fall mal prüfen, ob man sich das Risiko damit leben kann oder sich selbst versichern kann, wo eine Versicherung eventuell Sinn macht. Also Privathaftpflicht, denke ich, ist No-Brainer. Ne? Dann Berufsunfähigkeitsversicherung, hast du schon gesagt, da muss man auf jeden Fall mal gucken, die würdest du aber in den meisten Fällen wahrscheinlich auch empfehlen. Ne?
Ja, also nicht nur ich, sondern ob das jetzt irgendwo eine Stiftung, Warentest, irgendwelche Verbraucherzentralen sonst was sind, also da sind sich alle einig. Ja. Immer dann, wenn du auf dein aktives Arbeitseinkommen angewiesen bist. Darum geht es ja. Aktives Arbeitseinkommen, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, wo kommt Kohle her? Und da könnte ich jetzt auch noch mal eine halbe Stunde drüber reden, weil viele dann denken, ja, dann kommt halt vom Staat Kohle. Ja. Nee, da kommt halt einfach keine Kohle, wenn du berufsunfähig bist. Da kommt vielleicht Kohle, wenn du erwerbsgemindert bist, was ganz anderes ist. Und erwerbsgemindert, da kannst du dich vorstellen, dass du den Kopf unterm Arm trägst. Da bist du, jetzt mal politisch unkorrekt ausgedrückt, richtig am Arsch. Also da bist du so richtig, richtig am Arsch. Und die Kohle, die du dann kriegst, davon kannst du nicht leben. Steht übrigens auch auf deiner Renteninformation. Einfach mal draufschauen, was dein Anspruch wäre bei voller Erwerbsminderung. Und dann wirst du dir mal relativ schnell ausrechnen können, dass du davon nicht leben kannst. Deswegen, diese Versicherung für die meisten Menschen eben auch sehr relevant. Risikolebensversicherung in dem Moment, wo du irgendwelche Menschen um dich herum hast, Kinder, vielleicht auch einen Partner, der finanziell von dir abhängig ist oder du ein Haus gebaut hast, da ist das ja sowieso in der Regel Pflicht.
Die habe ich tatsächlich nicht. Da würde ich jetzt wahrscheinlich mal gucken, verheiratet mit Kind, dass sowohl meine Frau als auch ich einen abschließt und man kann sich ja so theoretisch das Risiko gegenseitig absichern, oder?
Genau, ja.
Ja, also dass sie einen abschließt, ich einen abschließe und im Fall eines Todes.
Gibt's ja auch einen kleinen.
Ja. Das sieht man auch immer im Tatort. Ja? Das sieht man, ja. Also weil es absetzbar ist, oder wie?
Habe ich auch in meinem Buch beschrieben. So ein kleines Ding, wo ich dachte, kann ich das jetzt da so reinschreiben oder nicht? Es ist quasi so eine gegenseitige Absicherung, wo jetzt nicht du das für dich abschließt, sondern du bist Versicherungsnehmer, deine Partnerin ist die versicherte Person und umgedreht.
Okay.
Und dann muss das aber auch von den entsprechenden Konten bezahlt werden und so umgehst du im Fall der Fälle die Erbschaftssteuer. Also wenn wirklich dann jemand stirbt und es ist wirklich auch so viel Erbe da, sodass du die Freigrenzen übersteigst, die es hier bei der Erbschaftssteuer gibt, weil sonst kann das massiv uncool werden, weil wenn das in die Erbschaftsmasse reinfließt, dann kann da sehr, sehr viel Geld weggehen an den Staat und so kann man das ein bisschen umgehen und kann das an der Erbschaftssteuer vorbeischieben.
Sehr cool. Was mit der Rechtsschutzversicherung? Habe ich eine in Verbindung mit Hausrat und sowas? Also das ist so eine kleine Kombi-Geschichte. Ja, macht das Sinn? So eine Verkehrsrechtsschutz, denke ich mal schon, wenn man ein Auto hat, aber kann ich jetzt wirklich jeden verklagen, der mir irgendwie dumm kommt mit so einer Rechtsschutzversicherung? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Also theoretisch ja, ich habe auch eine Privatrechtsschutz und eine Verkehrsrechtsschutz. Das sind halt die Rechtsbereiche, wo es die meisten Streitigkeiten gibt. Und ja, klar, wenn dir da im Verkehr vielleicht irgendjemand reinfährt und sagt, nee, das war deine Schuld und hin und her, dann ist das schon ganz gut, wenn man weiß, das kannst du jetzt so meinen. Ich habe halt, ich habe Rechtsschutz, jetzt knallt's. Ja? Jetzt lasse ich mal hier das volle Programm auffahren und weiß, ich habe vielleicht einfach nur 150 Euro Selbstbeteiligung. Alles andere ist mir egal. Die Anwaltskosten, die Gerichtskosten, die werden übernommen. Das sind natürlich schnell mehrere tausend Euro. Gibt es auch spannende Studien, dass Menschen in Deutschland, vor allem junge Menschen, sehr oft auf ihr Recht verzichten, dass sie eigentlich hätten. Sie wären im Recht, weil sie Angst haben vor zu hohen Rechtskosten. Und da hilft natürlich eine Rechtsschutzversicherung, wenn du die im Rücken hast, wo du weißt, da muss ich mir über die Kosten keine Gedanken machen und kann mein Recht einfordern. Deswegen, also ich habe die auch. Ist das jetzt so eine Existenzgeschichte, wo ich sage, boah, wenn ich die nicht hätte, sehe ich meine Existenz so jeden Tag irgendwie gefährdet, meine finanzielle? Nicht unbedingt. Aber es steht für mich in so einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, das ist es mir wert, dafür zu bezahlen. Genauso wie die Hausratversicherung, die du gerade angesprochen hast.
Ja.
Ich könnte mir auch alles hier neu beschaffen, wenn die Bude abfackelt. Habe ich aber gar nicht mal so Lust drauf. Da bezahle ich lieber die, weiß ich nicht, 6-7 Euro im Monat.
Exakt.
Das passt für mich besser.
Exakt. Jetzt hast du Glück gehabt. Unsere Zeit ist vorbei, Bastian. Aber die wichtigste Frage, mit der ich dich eigentlich festnageln wollte, wie man nämlich so einen perfekten Versicherungsbetrug begeht, weißt du, und was du mir da empfehlen würdest und den Hörern, die ist hinten runtergefallen. Da hast du jetzt wirklich Glück gehabt, weißt du? Da hätte ich nämlich jetzt so richtig landsmäßig nachgebohrt an der Stelle. Krass.
Ja, ich kann es kurz beantworten, indem du einfach Versicherungskaufmann oder Kaufmann für Versicherung und Finanzen einfach lernst. Ja, also wenn du die Branche kennst, dann wirst du zum hypothetisch gesprochen zum besten Versicherungsbetrüger, aber natürlich alles andere als cool ist, sondern das sollte man nicht tun, sonst kommt der Timo Heidmann, mein guter Freund, der Versicherungsdetektiv von RTL vorbei und dann wird's ungemütlich.
Ja, sowas passiert ja. Also Leute mit Rücken an der Wand schließen noch schnell irgendwie eine Brandversicherung ab und zwei Wochen später brennt's. Und alle so, ja hoppala, es war wohl ein Kabelbrand, oder? Sowas passiert ja. Da sind ja der Versicherung auch die Hände gebunden. Die werden dann irgendwelche Detektive da hinschicken oder Gott weiß was und die werden dann gucken, was passiert da. Aber am Ende des Tages, ich meine, kommen auch viele solcher Leute dann durch damit, oder?
Zu viele. Ich weiß nicht, ob du das Kapitel im Buch schon gelesen hast. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Es sind aber mehrere Milliarden jedes Jahr in Deutschland, wo die Versicherungsbranche Geld ausschüttet, was aber eigentlich Versicherungsbetrug war. Und so viel mal zum Thema, wenn ich das also sagen darf, schwarze Schafe. Die gibt es in absoluten Zahlen unter den Kunden mehr als bei den Versicherungsvermittlern. Und Versicherungsbetrug ist einfach kein Kavaliersdelikt, aber viele denken, das ist okay. Ich habe jetzt so lange Jahre, ich habe jetzt so viel Beitrag gezahlt, das ist okay. Das passt schon, die haben genug Kohle. Nee, Leute, das ist moralisch nicht nur verwerflich, sondern das ist eine Straftat. Und das muss man auch vielleicht mal wahrnehmen. Und man schadet dem kompletten Versicherungskollektiv, weil natürlich muss die Versicherung die Beiträge dann wieder erhöhen, wenn das Ganze hier nicht mehr in einem Rahmen steht. Das ist ja vollkommen logisch.
Exakt, so ist es. Ich empfehle jetzt noch allen dein Buch, Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. 22. März, das ist das Datum, wo wir das gerade heute aufnehmen. Also da kommt es auch raus, richtig?
Genau so ist es. Jetzt.
Exakt, wenn die Leute das hören am Sonntagmorgen, dann können sie es schon bestellen. Ich empfehle es wirklich jedem und gerade als Geschenk für Leute, wo man weiß, die sind da jetzt nicht so aufgestellt, finde ich es perfekte Geschenk. Du hast das sehr unterhaltsam dargeboten. Es ist auch so, dass es sich jetzt nicht liest wie Schopenhauer, sondern es ist schön groß geschrieben und man hat schöne kleine Fenster mit Wissensgeschichten und Statistik und sowas. Also finde ich hervorragend. Bastian, bleib du jetzt noch kurz dran. Ich empfehle den Leuten dein Buch, dann meinen Podcast, sich alle anderen Folgen reinzuziehen und genießt in jedem Fall den Sonntag. Ja? Sehr cool. Bastian, mach's gut. Bleib noch kurz dran. Hast du noch irgendeine Endmessage, die du noch loswerden willst?
Schieb das Thema nicht vor euch her. Es ist wichtig. Es betrifft euch selbst. Lasst euch nicht von irgendwelchen anderen Leuten, die viel Meinung, aber wenig Ahnung haben, beeinflussen, sondern trefft die Entscheidung, dieses Thema für euch selbst lösen zu wollen.
Und wer da jetzt noch ins Detail gehen will, du hast ja einen YouTube-Kanal, Versicherungen mit Kopf, da hast du viele kleine Bits gemacht, viele Videos, welche Versicherungen lohnen sich, BU, wie geht man da vor, was macht Sinn, worauf muss man achten. Also absolute Empfehlung. Ja? Ihr da draußen, jetzt genießt den Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. You're killing me slowly. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. You're killing me slowly.
slowly, baby. You're killing me slowly. Just by the look in your eyes, you're killing me slowly. You're killing me slowly.